Inforadio Podcast.
Die Aktie des Corona-Impfstoffentwicklers CureVac ist in den USA um fast 40% eingebrochen und das hat einen konkreten Grund. Am Anfang der Pandemie waren die Forschungen des Tübinger biopharmazeutischen Unternehmens der Hoffnungsträger für einen Corona-Impfstoff. Seit Januar 2020 wird schon geforscht. Der damalige US-Präsident Trump wollte gleich die gesamten Rechte daran aufkaufen und wissenschaftliche Mitarbeiter abwerben. Das Unternehmen lehnte ab. Dann wurde es stiller um die Forschungen, BioNTech überholte und jetzt musste CureVac mitteilen, nach Studien verfehlt die Vakzine die Ziele, nur 47% Wirksamkeit. Leif-Erik Sander leitet die Impfstoffforschung an der Berliner Charité. Schönen guten Tag, Herr Sander.
Guten Tag.
Wie schwerwiegend ist dieser Rückschlag?
Das kann ich ganz mit letzter Sicherheit gar nicht beurteilen, wie viele Lieferungen da jetzt letzten Endes noch eingeplant waren. Initial hatte man schon im zweiten Quartal, also schon jetzt, mit Lieferungen vom Impfstoff mit CureVac gerechnet. Da war aber seit längerem klar, dass das nicht machbar sein würde, weil einfach die Studien sich noch länger hinziehen. Und mein letzter Stand war auch, dass ohnehin nicht vor September mit Lieferungen von CureVac zu rechnen war. Und ja, das fällt jetzt eben auch aus. Ich glaube, den Hauptbeitrag zur Impfkampagne leistet eben BioNTech, Pfizer. Die sollen fast drei Viertel, glaube ich, der Impfdosen liefern. Und soweit sieht es erstmal so aus, als ob wir diese Impfdosen auch bekommen werden.
Und wie schwerwiegend ist dieser Rückschlag für die Forscher von CureVac?
Na, das wird schon erheblich sein. Natürlich ist das die von der Technologie her ja sehr ähnlich wie die anderen mRNA-Impfstoffe. Man hatte sehr viel Hoffnung reingesetzt, dass wir damit dann eben einen weiteren hochwirksamen Impfstoff haben und auch die Firma, die seit langer Zeit ja schon an dieser Technologie arbeitet, das nehme ich schon an, dass das ein herber Rückschlag ist.
Wenn es etwas ähnlich ist wie BioNTech, woran kann es dann liegen, nur 47% Wirksamkeit?
Das kann verschiedene Gründe haben und das alles, was man jetzt anführt, sind natürlich erstmal Spekulationen. Ich habe diese Studie nicht durchgeführt, war nicht daran beteiligt. Man kann aber schon so ein bisschen einfach vergleichen, wie sich die Impfstoffe unterscheiden zwischen denen von BioNTech und Moderna. Die sind fast identisch und der von CureVac ist ein bisschen anders. Der ist einfach chemisch anders. Das Rückgrat der mRNA letzten Endes, wenn Sie so wollen, wo dann dieses Impfantigen reingesetzt wird, das ist einfach ein anderes als bei Moderna und BioNTech und das ist auch chemisch anders. Und da kann man sich schon vorstellen, dass die Wirksamkeit dadurch reduziert wird, dass insgesamt vielleicht weniger von dem Antigen gebildet wird. Auch da hatte die Firma letztens eine Studie veröffentlicht, wo sie gezeigt hat, das lässt sich noch weiter optimieren. Und das in Kombination vielleicht jetzt auch mit vermehrten Varianten führt dann eben dazu, dass sie letzten Endes unzureichende Wirksamkeit hatten.
Es soll an 13 Varianten des Virus getestet worden sein. Ich bin bisher ja nur bis Delta gekommen bei den Mutationen. War das vielleicht zu viel, 13 Varianten?
Ich glaube, letzten Endes, das wurde eben in Ländern getestet, wo verschiedene Varianten auftreten. Bisher kennen wir aber einige, von denen wir wissen, dass sie am ehesten noch einer Impfantwort ausweichen. Das sind die Beta- und möglicherweise die Delta-Variante, aber auch nur zu gewissen Teilen. Wir wissen aber auch, dass in Ländern, in denen diese Varianten vorkommen, zum Beispiel der Impfstoff von BioNTech-Pfizer, noch eine relativ gute, sehr gute Wirksamkeit hat. Also es liegt meines Erachtens nicht an der Zahl dieser Varianten. Das kann einen Beitrag leisten, dass sie bei vielleicht ohnehin etwas schwächeren Impfantworten dann nochmal vom Ergebnis her schlechter landen. Aber das ist meines Erachtens nicht die Ursache.
Nun waren, wie gesagt, die Forscher von CureVac die Ersten, die richtig losgelegt haben. Jetzt hinken sie hinterher. Haben die Fehler gemacht oder war das einfach Forscherpech aufs falsche Pferd gesetzt?
Auch das, da kenne ich die Hintergründe nicht. Aber das Konstrukt, so scheint es jetzt und im Nachhinein ist man immer schlauer, hat möglicherweise gewisse Schwächen. Das schließt sich zum Beispiel aus dieser einen Studie, die kürzlich veröffentlicht wurde, dass wenn man bestimmte Teile in der Sequenz dieser RNA anpasst, bekommt man deutlich mehr Impfantigen am Ende raus. Und es kann schon sein, dass die Strategie mit diesem Konstrukt dieser unmodifizierten RNA im Vergleich zu den modifizierten RNAs der anderen Hersteller und vielleicht dann einer nicht ganz optimalen Sequenz möglicherweise dann nicht den besten Kandidaten in der Hand hatte. Aber das ist immer im Nachhinein leichter zu sagen, als wenn Sie sozusagen unter Hochdruck hier versuchen, einen Impfstoffkandidaten zu entwickeln.
Die Bundesregierung hatte schon früh mehrere hundert Millionen investiert in CureVac. War das trotzdem richtig? Bleibt halt immer ein Risiko bei der Forschung dabei?
Nein, das war unbedingt richtig. Ich glaube, dass dies, das, was in die Forschung zu Impfstoffen investiert wurde, natürlich richtig investiert wurde, dass auch kein Forscher hätte das vorhersagen können am Anfang des letzten Jahres, dass wir Ende des Jahres so hochwirksame mRNA-Impfstoffe hatten. Das war sozusagen einer der Kandidaten, auf die man gesetzt hat. Und es war richtig, da zu investieren. Ich glaube, es war auch richtig, vorab Verträge zu schließen, weil es eben auch vielversprechend aussah zu Beginn. Ich glaube, das kann man im Nachhinein leicht sagen, aber das war aus der Situation heraus meines Erachtens richtig.
Jetzt fällt CureVac erstmal aus unserer Impfkampagne raus. Gibt es denn noch, abgesehen von den bisher zugelassenen Impfstoffen, noch Alternativen, die demnächst kommen könnten?
Ja, es gibt gerade ganz frisch sehr gute Nachrichten von einem Impfstoffhersteller namens Novavax. Die haben einen anderen Typ Impfstoff. Das ist ein Proteinimpfstoff, der ist ein bisschen ähnlicher zu den Impfstoffen, Totimpfstoffen, die wir sonst so kennen. Sehr, sehr gut wirksam, 90-prozentige Wirksamkeit. Da weiß ich allerdings nicht ganz genau, wie die Lage mit den Verträgen und den Zusagen und den Einkäufen von diesem Hersteller sind. Aber das ist eine sehr gute Nachricht, auch dass insgesamt diese Proteinimpfstoffe funktionieren, weil es gibt noch andere größere pharmazeutische Unternehmen, die auch vielversprechende solche Proteinimpfstoffe in der Pipeline haben, die wir dann für Herbst erwarten. Von daher, ich glaube, da wird sich noch einiges auch wieder Positives tun.
Und noch allgemein gefragt, brauchen wir überhaupt noch weitere Marken nach BioNTech, AstraZeneca, Moderna und Johnson & Johnson? Oder müssen wir einfach nur die wir schon haben, mehr produzieren, um weiterzukommen?
Ich glaube, wir müssen beides machen. Letzten Endes wird es immer intermittierend möglicherweise Lieferschwierigkeiten geben oder es kann Probleme geben, die sich nach der Zeit herausstellen. Vielleicht in bestimmten Bevölkerungsgruppen ist doch eine andere Impfstoffplattform günstiger. Von daher jetzt eine große Auswahl zu haben, hat sicherlich logistisch und wie auch medizinisch viele Vorteile. Und deswegen ist es positiv, dass jetzt auch noch weitere Impfstoffe gegen Ende des Jahres kommen werden.
Herzlichen Dank für Ihre Einordnungen. Live Erik Sander war das. Er leitet die Impfstoffforschung an der Berliner Charité.
Inforadio Podcast.